Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, mit Hell und mit Bautzus. Hi. Lars Sebastian, Episode 54. Und die müssen wir direkt mal mit einer kleinen Hiobsbotschaft beginnen. Denn, haltet euch fest, die Investigativjournalisten der Tagesschau, die haben was ausgegraben. In mühsamer Kleinstarbeit haben die untersucht, wie sich der Butterpreis entwickelt hat. Und der Butterpreis ist aktuell auf Rekordniveau. Was glaubt ihr, wie viel kosten 250 Gramm Butter?
Ach, das sind diese Politikerfragen, oder? Was kostet eine Tankfüllung? Genau. Was kostet Butter?
Jetzt kannst du mal unter Beweis stellen, dass du wirklich ein Mann des Volkes bist, Sebastian.
Ich sage 2,20 Euro.
Oh, das, okay, ich wollte 2,19 Euro sagen, weil ja kein Supermarkt so blöd ist, 2,20 zu sagen, aber hätte ich auch getippt.
Okay, ihr seid auf jeden Fall einigermaßen nah dran. Es sind 2,39 Euro, kosten 250 Gramm Markenbutter.
Ja? Ach so, Markenbutter.
Markenbutter. Da ist mir auch fast das Buttercroissant im Halse stecken geblieben, als ich das gelesen habe, aber das hindert uns trotzdem nicht daran, heute wieder eine tolle Ausgabe zu machen. Wenn einem gar kein Verb mehr einfällt, dann einfach machen. Ne?
Machen
also
oder Themen.
Themen. Insiderkäufe, wichtiges Signal oder Blendgranate, die Frage habe ich für euch mitgebracht. Wir sprechen über China mit der These, das ist der Beginn einer großen neuen Mega-Rallye. Wir sprechen über eine Aktie, die Sebastian nachkaufen will. Wir sprechen über schnelle 20%, die Lars bei Infineon sieht. Wir sprechen über Nike, darum habe ich gekauft. Das ist mein Thema, also ich werde hier exklusiv verkünden, warum ich da eine Position eröffnet habe. Lars hat noch die Frage mitgebracht, jetzt raus aus einem Indien-ETF. Und wir haben wie immer eine Hörerfrage mit im Gepäck. Die ist echt smart. Wird BioNTech oder Biotech? Ich habe es mir, glaube ich, falsch notiert, Sebastian.
BioNTech.
BioNTech. Ah, ja.
BioNTech.
Die blöde Autokorrektur hier. Ja, jetzt war ich mir wirklich nicht sicher, weil hier auf meinem Zettelchen steht Biotech, aber ich hatte nämlich auch BioNTech im Gedächtnis. Und deswegen, also die Frage lautet, wird BioNTech der nächste KI-Superstar? Und wenn ihr auch so eine richtig, richtig gute Hörerfrage habt, die ihr uns stellen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@bei-the-tipp.de und dann fischt Sebastian die raus und wirft uns die hier in die Manege. Und jetzt direkt rein ins erste Thema, Insiderkäufe, wichtiges Signal oder Blendgranate. Also ich steige tatsächlich erstmal ganz offen ein mit dieser Frage. Schieß mal los.
Lars, möchtest du?
Also für mich sind Insiderkäufe auf jeden Fall mal spannender als Insiderverkäufe. Es gibt wahnsinnig viele Gründe dafür, warum jemand, insbesondere wenn es sich um Gründer handelt oder diejenigen, die insgesamt ein ziemlich hohes Aktienpaket haben, warum die auch verkaufen. Ganz häufig, nicht aufgrund einer Scheidung, ist aber auch schon vorgekommen. Man möchte natürlich irgendwann auch diversifizieren. Also kurzum, Insider-Verkäufe beachte ich, sofern sie jetzt nicht ganz besonders auffällig hinsichtlich des Volumens sind, eher weniger. Insider-Käufe sind von daher viel, viel spannender. Aber auch hier ist natürlich das Volumen entscheidend. Ich weiß nicht, welcher CEO es war, aber es gab jetzt gerade einen relativ prominenten Wechsel. Ich glaube, der sollte bummelig 18 Millionen plus Boni als CEO im Jahr verdienen und hat dann im Gegenwert von $750.000 Aktien gekauft. Also das ist jetzt noch nicht das Commitment, was ich meine. Auch da würde ich es allerdings jetzt erstmal nicht negativ auslegen. Also es gibt manchmal auch rechtliche Hürden, wie viel man am Anfang kaufen darf und. Aber ich mache es kurz. Insiderkäufe sind keine Blendgranate, aber sie sind dann spannender, wenn da wirklich auch ein bisschen Volumen dahinter steht.
Du musst auch sehen, Insiderkäufe sind auch mit eins der am besten erforschtesten Themen im Finanzbereich. Also gibt es etliche Studien. Es gibt sogar Studien, die belegen, dass es eine Outperformance gibt, aber man darf es halt nicht falsch machen. Und ich finde richtig gut, dass du die Frage mitgebracht hast, Timo, weil gerade im Privatanlegerbereich, da haben ja viele so eine Lieblingsaktie und dann guckt man nur drauf und sagt, der Vorstand XY, der hat hier mal zugegriffen und gekauft, aber das hat keine Bedeutung. Also Lars hat schon angerissen, wenn mal einer kauft, dann muss man wirklich gucken, in welcher Relation steht das zu dem? Wie wichtiger ist eigentlich auch, kauft er in Etappen, kauft er antizyklisch? Wie verhält er sich? Und ich muss sagen, für mich sind Insiderkäufe eigentlich dann spannend, wenn sie, nennen wir es mal so, in Clustern auftreten. Also wenn du jetzt beispielsweise eine Finanzkrise hast und auf einmal fangen die Vorstände von Banken, die Aufsichtsräte, die Finanzvorstände im Übrigen haben auch Studien herausgefunden, sollen die beste Trefferquote haben bei Insiderkäufen. Also das mal als Fun Fact am Rande. Aber wenn du jetzt wirklich eine Finanzkrise hast und auf einmal beginnen die Vorstände massiv zu kaufen, dann ist das für mich schon so ein Signal, wo ich sage, okay, da könnte man sich jetzt eine Branche mal wieder anschauen. Und ich bin auch voll bei Lars, die Käufe finde ich viel wichtiger, weil die Verkäufe, da gibt es diverse Gründe, aber einen Kauf tätigst du ja eigentlich nur, wenn du erwartest, dass dein Geld mehr wert wird. Also von daher, es ist ein spannendes Thema. Was mich wundert ist, es gibt noch kein ETF, der das irgendwie trackt. Ich habe gestern mal über eine halbe Stunde gesucht. Nicht mal die Amerikaner haben da irgendwas in dem Bereich.
Ich habe das aus aktuellem Anlass mitgebracht, einerseits wegen Verkäufen, da gehe ich aber gleich drauf ein. Lars, ich dock nochmal bei dir an. Du hast gesagt, die Volumina sollten schon einigermaßen signifikant sein. Würdest du sagen, dass so ein Kauf von 950.000 Euro, also im Gegenwert von 950.000 Euro, bei der Hugo Boss vom CEO, dass das ein solides Commitment ist?
Man muss sich ein bisschen seine Historie anschauen. Also hat er hier in der Vergangenheit schon gekauft? Ich würde mal sagen, hätte ich vorher gewusst, dass Hugo Boss ist, hätte ich mal geguckt, was der Hugo Boss CEO, ich habe übrigens gerade ein Interview mit ihm gelesen. Es war ganz interessant. Also ich fand, es war durchaus eloquent, was er da von sich gegeben hat. Aber eine Million ist nicht nichts. Und von daher ist es ja noch ein vergleichsweise junger CEO, so viel meine ich zu erinnern. Bei Hugo Boss spielt natürlich auch so ein bisschen mit rein, vielleicht möchte er, das ist vielleicht Teil auch seines Jobs, so ein bisschen Signalwirkung zeigen. Hugo Boss ist mit die meistgeschortetste Aktie auf dem deutschen Kurszettel. Und also es ist, ich sehe dich im Hintergrund, sehe ich, wie du gerade nachschaust.
Ich versuche es hier gerade rauszufinden, aber macht ruhig weiter, ne?
Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, mit 950.000 Euro, da ist es natürlich weniger als die Tagesvolumina, die in der Hugo Boss umgehen. Ja, aber ja, das wäre für mich nur, und das ist eben auch klar, es wäre für mich kein Kaufgrund. Das gilt allerdings für fast alle Insiderkäufe, denn das geben die Studien auch wieder, die Sebastian da gerade beschrieben hat. Insider sind keine schlechten Trader, aber es ist auch selten ein Signal, wo man jetzt davon ausgehen darf, jetzt muss ich in kürzester Zeit irgendwas tun. Nicht zu vergessen, dass die gerade dann, wenn zum Beispiel so etwas wie eine Übernahme ansteht, wenn sie schlau sind, dann vermeiden sie es dann zu kaufen, denn dann kommt garantiert die BaFin und überprüft einmal, ob sie hier relevante Informationen haben. Und das dürfen sie dann auch nicht, es sei denn, der gesamte Markt weiß davon. Und es gibt auch genügend Beispiele dafür, dass jemand gesagt hat, naja, aber wie sieht's denn aus mit meinem Cousin oder meiner Schwester? Einige waren auch so dusselig und haben gesagt, naja, bei der Ehefrau werden sie schon nicht nachschauen. Also gerade in solchen Fällen wird dann schon sehr genau hingeschaut. Das heißt also, es ist für mich kein Timing-Instrument, aber wenn man das Unternehmen sowieso spannend findet und dann ist der CEO oder irgendjemand aus dem Vorstand noch auf der eigenen Seite, also auf der Käuferseite, dann hat das schon was.
Ich werf mal kurz was rein zu Hugo Boss. Also was hier ganz interessant ist, also ich kann jetzt nicht das genaue Verdienst pro Jahr, also das Grundgehalt kann ich jetzt nicht herausfinden, aber im Manager-Magazin steht, hält der Hype um Hugo Boss an und gelingt es dem Manager, den Aktienkurs auf 100 Euro in die Höhe zu treiben, winkt dank einer Sondervereinbarung mit dem Anker-Aktionär ein Salär von rund 80 Millionen Euro. Also das heißt, kriegt er den Kurs auf 100 Euro, jetzt gerade notieren sie bei ungefähr 40 Euro, dann kriegt er 80 Millionen und hätte dazu nochmal das Geld, ja, dann hätte er eine Rendite von 150%, oder? Nochmal auf die
hätte Millionen. Die Vereinbarung klingt wie Taschengeld für Elon Musk, oder? Also nur auf Deutsch gemacht.
Klingt aber extrem viel für einen CEO von Hugo Boss. Also,
finde ich auch.
Das ist attraktiv.
Aber da würdest du eventuell sogar dich als CEO zur Verfügung stellen. Ne?
Ob ich mich eventuell als Fashion-CEO tauge, das mag ich mal zu bezweifeln.
Timo, du hast mit Hugo Boss aber eine gute Aktie, sage ich jetzt mal, ist jetzt keine Kaufempfehlung, aber ein gutes Beispiel für deine Frage mitgebracht, weil Hugo Boss ist ja ein deutlich kleinerer Wert. Und da sind, sagen die Studien, die Insiderkäufe natürlich schwerwiegender, also von der Aussagekraft, als wie bei einem DAX-Konzern. Also wenn du jetzt irgendwo bei SAP für 1 Million der Vorstand mal kaufst, dann macht das auch der Aktie nichts, da kann man nicht groß was rauslesen. Bei Nvidia oder Tesla sogar noch viel weniger. Aber gerade bei kleineren Werten sind die Käufe dann doch aussagekräftiger. Also das ist das Interessante. Und was auch interessant ist, dass Insiderkäufe dann sogar am besten funktionieren, wenn man Geschäftsmodelle hat, die wenig planbar sind. Weil bei planbaren Geschäftsmodellen kaufen vielleicht die Vorstände einfach, weil sie sagen, ja, wir kaufen es jetzt bei der Firma ein. Bei nicht planbaren Geschäftsmodellen kann das schon ein Hinweis sein, dass es jetzt deutlich anzieht und deutlich besser wird. Also da ist die Aussagekraft höher.
Okay, dann gehen wir mal auf die Verkäuferseite rüber und tatsächlich jetzt zu einem Wert, der um einiges größer ist als die Hugo Boss, nämlich, wir sprechen jetzt über Siemens. Da hat nämlich der CFO im Wert von 8,5 Millionen Euro Aktien verkauft und 2 Tage später hat er im Interview mit der Börsenzeitung verkündet, ja Leute, also die Umsatzprognose in diesem Jahr, das werden wir wohl eher alles nicht so erreichen. Und da ist halt die Frage, hey, also hätte er nicht eigentlich schon bei seinem Verkauf, da wird er das ja wohl schon gewusst haben, hätten die das dann nicht direkt auch vermelden müssen? Also quasi, dass der Verkauf und die Meldung, dass das halt 1:1 synchron geht, weil er hat ja jetzt einen Informationsvorsprung von 48 Stunden.
Also das kommt meines Erachtens ein bisschen drauf an und ich würde tippen, dass der CFO von Siemens das weiß, es gibt ja auch gewisse Programme, mit denen verkauft wird. Das heißt also, steht mehr oder weniger fest, wann verkauft wird und in welchem Umfang verkauft wird. Und von daher, also das wäre zumindest vorschnell hier davon auszugehen, dass er seine Position ausgenutzt hat. Dem ist auch klar, dass wenn wir das hier im Podcast besprechen und auch andere weniger seriöse Magazine, auch denen wird es vielleicht aufgefallen sein, dass er dafür eine Erklärung braucht. Also von daher würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass das sauber war.
Werbung. In einer der letzten Ausgaben habt ihr ja bereits mitbekommen, dass Bitpanda für Kryptoeinsteiger ein richtig gutes Angebot hat. Kostenlose Sparpläne und Wertpapierkäufe bereits ab 1 Euro, enge Spreads und ein kostenfreies Depot. Aber wir wissen natürlich, dass viele unserer Zuhörer hier bei The Dip schon ein beachtliches Vermögen in ihrem Kryptodepot angelegt haben. Und deswegen möchte ich euch heute auf ein sehr starkes Angebot von Bitpanda aufmerksam machen, nämlich Bitpanda Wealth. Bitpanda Wealth ist ein Angebot von Bitpanda für vermögende Privatkunden und Vermögensverwalter, die individuelle Lösungen nutzen möchten, um größere Volumina zu handeln. Bei Bitpanda Wealth steht dir ein persönlicher Relationship Manager zur Verfügung, der dich bei der Umsetzung deiner Kryptostrategie unterstützt. Bitpanda Wealth ist ein starkes Angebot für jeden Privatkunden, der sich über eine persönliche Betreuung freut, wenn er sein Vermögen in Krypto investieren möchte. Der Link zu Bitpanda hängt unten drin in den Shownotes. Dort könnt ihr euch auch ein völlig unverbindliches, kostenfreies Erstgespräch für Bitpanda Wealth sichern. Wie gesagt, der Link zu Bitpanda, der hängt unten drin in den Shownotes. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren.
Bin ich mir auch ziemlich sicher, also wenn du in so einem Grad DAX-Konzern mit über 100 Milliarden Börsenwert arbeitest, da hast du natürlich nicht nur Rechtsabteilung, da hast du ja auch die Compliance. Das heißt, du hockst dich ja da nicht in die Nesseln, indem du deine Aktien verkaufst und dann noch, doof wie du vielleicht bist, in die Medien rausgehst und verkündest die Gewinnwarnung. Also da zählt ja jeder heutzutage 1:1 zusammen. Man darf auch nicht ausgehen, dass die Finanzaufsicht da irgendwelche Trottel sitzen. Also das ist überwacht und ich bin mir sicher, dass das alles im Rahmen der Vorschriften und der Regulatorik abgelaufen ist, weil das macht eigentlich keiner. Und du bist da auch mit deinen ganzen Kontobewegungen, was du da alles melden musst. Also das ist schon ein Riesending mit diesen Insider-Transaktionen. Ich bin mir sicher, dass das im Rahmen abgelaufen ist von einem geplanten Verkauf, wie Lars sagt. Manchmal hast du auch gewisse Schwellen, wo du einfach abverkaufst, wo du vorher schon geplant hast. Oder halt, es wurde vorher entsprechend gemeldet und dann war es auch okay. Also da. Aber wie gesagt, die Verkäufe finde ich weniger spannend als die Käufe bei Insidern oder Directors Dealings, muss man ja sagen.
Genau. Ich glaube, im Gegenwert von 8,5 Millionen Euro, da kann man ihm schon zutrauen, dass er da vielleicht mal einen Anwalt vorher konsultiert hat, ob das dann alles auch wirklich rechtens ist. Aber die Frage ist halt, wenn das rechtens ist, ob das auch, sagen wir mal, richtig ist. Also ob dann die Regelung nicht vielleicht irgendwie ein bisschen komisch ist. Also wie gesagt, das ist jetzt alles nur Mutmaßung. Wir wissen das natürlich nicht, warum hat er jetzt verkauft, was gab es für Gründe. Aber irgendwie mutet das ja auch komisch an. Also erst ein Verkauf in einem relativ großen Umfang und dann zwei Tage später kommt erst die Umsatzwarnung. Also ich glaube, der ein oder andere Kleinaktionär wird sich da vielleicht auch zumindest mal ein bisschen geärgert haben, oder?
Das kann sein, aber ich bin mir sicher, dass es dazu wahrscheinlich bald auch Erklärungen geben wird. Also am realistischsten, wenn man es so mal anguckt, dann erscheint das ein bisschen ominös. Aber Lars hat ja den richtigen Punkt aufgeworfen. Vielleicht war das auch geplant, dass du sagst, am Anfang des Jahres im Rahmen der ganzen Aktien, die ich habe, an den und den Daten werde ich verkaufen. Vielleicht war es auch ein Datumsverkauf und die Sache war fertig. Ich bin sicher, aber da wird es noch irgendeine Erklärung geben. Aber dass da irgendwas Illegales dahinter ist, das kann ich mir nicht vorstellen auf dem Niveau. Das wäre doof. Nein,
das,
einfach.
Also das wollen wir natürlich auch überhaupt nicht hier unterstellen, andeuten oder sonst irgendwas. Ne? Also das ist natürlich klar. Ist halt nur die Frage, im Wesentlichen, die ich vorhin aufgeworfen habe, also ist das, wenn das okay ist, gibt es da nicht eventuell Regelungen im Investor Relations Bereich, die nochmal vielleicht überarbeitet werden könnten, sollten, oder haben wir eigentlich schon perfektes Investor Relations Guidelines?
Wir lassen die Frage offen.
Also müsst ihr im Einzelfall wirklich anschauen. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich finde es ein bisschen offen. Siemens ist ja auch tatsächlich ganz gut gelaufen. Ich habe gerade gesehen, Palantir hat zumindest Teil des Vorstands ja auch richtig Kasse gemacht. Also in einem Umfang, der natürlich noch deutlich höher ist, als jetzt zum Beispiel bei einer Siemens-Firma ist auch sehr gut gelaufen.
Also ich denke mal...
pauschale Antwort.
Ja. Ich denke mal, er wusste einfach, dass der Butterpreis so explodieren wird und hat sich ordentlich eingedeckt.
Und da kann man natürlich 8 Millionen gesichert.
Mal 8 Millionen Euro verkauft und.
Er wollte einfach rechtzeitig, der Mann hatte ein Timing, der wollte einfach rechtzeitig in chinesische Aktien rein.
Das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Überleitung gewesen. Vielen, vielen Dank.
Sorry.
Ja, zwei Männer, ein Gehirn offenbar. Obwohl, nee, das ist jetzt eine komische Vorstellung. Also, rüber zu China. Und da, sehr verehrte Damen und Herren, haben wir eine Premiere zu vermelden. Denn zum allerersten Mal in der Historie dieses schon 54 Episoden alten Podcasts werden wir jetzt live und in Farbe 3D einen Gast zuschalten. Und zwar unseren hochgeschätzten lieben Kollegen Erik Nebe. Erik, hi, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung in euren elitären Kreis. Wusste ich, dass ich der erste Gast bei euch bin. Das ist ja eine besondere.
Doch, bist du. Also Ehre. Zumindest in dieser üblichen Dreierrunde. Also wir hatten schon mal Gäste. Also immer, wenn ich jetzt mit dem Schnupfen daheim lag und mich auskurieren musste.
Aber es ist ja jemand schwere Schnupfen, wirklich schwere Schnupfen.
Richtig schwerer Schnupfen. Also dem Tod von der Schippe gesprungen. Nee, aber umso schöner, dass du da bist. Und wir haben dich natürlich nicht umsonst hier eingeladen, weil Erik, du bist sozusagen unser Mann in China. Tatsächlich ist das so, dass du den Großteil des Jahres normalerweise in China verbringst, dort lebst und deine Eindrücke, die du über Wirtschaft, Politik, Gesellschaft vor Ort sammelst und natürlich auch über die Kapitalmärkte, mit deinem Publikum auf YouTube teilst. Ein super YouTube-Kanal, China to Invest, also wer da noch kein Abo dagelassen hat, es wird Zeit. Und Erik, wir müssen dich jetzt einfach mal löchern, weil es gab jetzt so viel Wirbel im chinesischen Aktienmarkt. Also da sind ja einige Aktien, also ich musste mich wirklich schütteln. Ich bin jetzt irgendwie 75% vorne mit der JD.com. Da ist natürlich die Frage, also jetzt noch weiter aufstocken? Geht da noch die Mega-Rally weiter oder wie sieht's aus?
Also ich glaube, langfristig kann die auf jeden Fall weitergehen. Also natürlich, was wir jetzt gesehen haben, das ist natürlich etwas, wo ja man im Prinzip jetzt nach Rücksetzern suchen kann. Heute wissen wir jetzt zum ersten Mal, der Markt mal wieder ein bisschen schwächer, aber jetzt wirklich großer Verkaufszug sehen wir nicht. Ich glaube schon, dass das der Anfang von was ganz Großem sein kann. Ja, dass wir jetzt auch faktisch in den Bullenmarkt reinkommen in China, der auch einfach stabiler ist und nachhaltiger. Ja, insofern würde ich sagen, klar, langfristig, wenn du mich jetzt fragst, Sicht 10 Jahre, würde ich sagen, klar, oder auch 5 Jahre oder 2. Aber natürlich muss man jetzt vorsichtig sein, denn die ja, Rallye ist jetzt natürlich sehr von Spekulation getrieben, auch von Retailern, die jetzt zurückkommen, auch in China selbst da viel wieder Fuß gefasst haben. Sieht man auch an den Apps und so weiter, an den Aufrufezahlen in China. Plötzlich haben die Leute wieder Interesse an dem Thema. Und da muss man dann schon aufpassen in so einer Phase, ja.
Klar. Darf ich, Timo? Ja, klar. Erik, ich will dich fragen, ist das jetzt der Draghi-Moment, der whatever it takes? Weil wir hatten ja in der Vergangenheit auch immer mal wieder verschiedene Maßnahmen der chinesischen Regierung in Richtung Zurückgewinnung von Investorenvertrauen, Stabilisierung der Wirtschaft, Stabilisierung der Immobilienmärkte. Also denkst du aus deiner Warte aus und weil du auch Boots on the ground hast, also Timo hat es ja schon gesagt, unser Mann in China, ist das jetzt, würdest du sagen, das könnte die Trendwende bedeuten oder ist das immer noch zu wenig?
Ich glaube schon, dass das ein Teil von der Trendwende ist. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Bisher hatten wir oft Bekenntnisse, was Stimulusmaßnahmen angeht, rein ökonomischer Natur. Also auch jetzt wieder gab es ja drei verschiedene Aspekte. Also wir hatten zum einen Leitzinssenkungen, Mindestreservesätze, okay, war jetzt aber nicht komplett neu. Wir hatten erneute, ja, bekräftigende Worte für den Immobilienmarkt. Aber das habe ich teilweise auf meinem YouTube-Kanal schon vor 2 Wochen gesagt. Wenn ich das auf meinem YouTube-Kanal rausposaune, könnt ihr euch vorstellen, dass es auch andere gewusst haben. Das war schon auch nochmal signifikant, aber das war es nicht. Sondern die Zentralbank in China geht jetzt hin und sagt, wir stützen den Aktienmarkt, den Kapitalmarkt. Wow, das gab es so noch nie, ja, dass sie im Prinzip Geld bereitstellt für die, also Unternehmen selbst, die jetzt Aktien zurückkaufen können und auch letztendlich für andere Unternehmen im Investmentbereich, dass sie Aktienkäufe betätigen können. Und sie sagt auch noch, also wenn das nicht reicht, erstmal, wir sind da. Wir machen da jetzt voll mit. Und diese Rhetorik, ja, das gab es so noch nie. Die ist absolut signifikant. Und ich habe wirklich mich auch mit vielen Leuten ausgetauscht über das Thema. Das haben wirklich auch in China, das haben die allerwenigsten kommen sehen. Ja, auch wirklich Leute, die da Ahnung haben. Das ist mal das eine. Und auch rein von der Bewertung dieses Schritts sagen alle, das ist schon ein Zeichen. Klar, es kann immer wieder was dazwischen kommen, ja, wenn man sich hier von dem Weg aus welchen Gründen auch immer abweicht oder ökonomisch China plötzlich ein ganz komisches Fahrwasser gerät. Aber sie sind im Wachstumsmodus und wenn jetzt auch noch die Zentralbank so mitspielt, dann stehen schon die Zeiger ganz klar auf Bullenmarkt für mich.
Hey Erik, also ich muss nochmal für dich und deinen Kanal ein großes Lob loswerden. Du warst vor 3 Wochen bei mir im Interview und da hast du schon gesagt, okay, also es gibt da Pläne der chinesischen Regierung, da ist schon hier und da was durchgedrungen. Und du hast ja davon gesprochen, dass es also ein wirklich, wirklich großes Maßnahmenpaket geben wird. Und also wer da einfach mal sozusagen dir geglaubt und vertraut hätte, der hätte jetzt auf jeden Fall eine ordentliche Rendite eingefahren in der Zwischenzeit. Und das Zweite ist, also neben dem Lob will ich jetzt auch nochmal eine kurze Frage loswerden. Und zwar glaubst du, dass das ein Einknicken der chinesischen Regierung ist, dass sie gecheckt haben, okay, also wenn der Kapitalmarkt rebelliert, dagegen kommen wir nicht an, selbst wenn wir halt China sind, ja, die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, Wir können einfach nicht unsere Pläne erfüllen, also unsere Ziele, unsere Vision, die größten zu werden in der Welt, in the long run, wenn der Kapitalmarkt einfach nicht mitspielt. Und insofern glaubst du, dass da jetzt die Börse da denen gezeigt hat, okay, also wer ist hier der Chef im Ring?
Ich glaube, ein Stück weit kann man das so sehen. Und China ist sich, glaube ich, bewusst, dass der Kapitalmarkt schon auch ein wichtiger Bestandteil von langfristigem Wachstum ist und dass China da natürlich auch eine eindeutig wichtige Rolle spielen muss. Und da hat man eben gemerkt, okay, der Markt will eben gewisse Dinge sehen, die China nicht geliefert hat. Ja, und dass man da jetzt eben auch in diese Richtung ein Stück weit eingeknickt ist und dass man dort jetzt gesagt hat, okay, wir müssen neue Wege gehen, weil es geht nicht. Letztendlich ist es eine Vertrauenskrise, ja, bis heute noch. Also man muss jetzt auch nicht glauben, dass mit der gestrigen Woche ja alles plötzlich auf Null gesetzt ist, sondern wir haben das ja immer noch und wir haben viele Leute, die überhaupt noch nicht im Markt drin sind. Das ist langwieriger Prozess, der jetzt wahrscheinlich erstmal in Gang getreten wird. Und man muss natürlich überlegen, und das ist wahrscheinlich mit das Wichtigste, vorher haben ja ganz viele auch fallende Kurse gesetzt und versucht eben mit Short-Attacken und so weiter Geld zu verdienen. Und jetzt aber hat man die Zentralbank zusammengeholt und sagt, wir unterstützen den Kapitalmarkt. Und jetzt die Frage, wer will denn jetzt noch China shorten? Also ich meine, Lars, du bist zum Beispiel Trader, ich weiß nicht, ob du es noch machen würdest, aber jetzt hat man wirklich die Zentralbank neben der Regierung und sind beide im Prinzip pro Wirtschaft, zumindest sehe ich das so, Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, zumindest dieser Abwärtsdruck, der lässt jetzt wahrscheinlich deutlich nach. Heißt nicht, dass wir jetzt automatisch in 10 Monaten eine Verdopplung sehen. Das ist, glaube ich, auch klar.
Ich käme nicht auf die Idee, ja, zumal ich ja die Aktie auch noch long bin, sie dann auch noch, klar, könnte man sie auch zwischendurch mal shorten. Ich muss schon sagen, die JD, das sieht extrem steil aus, was da in den letzten 3 Wochen passiert ist. Und wenn ich eine Wette abgeben sollte, und manchmal ist Traden und Wetten ja nicht so weit voneinander entfernt, dann würde ich sagen, die nächste 25% Bewegung kann auch mal Richtung Süden sein. Aber was mich noch interessieren würde, bei meinem ersten Besuch in Hongkong habe ich das vorgefunden, was ich erwartet habe. Also Flagship-Stores und du hast, das ist westlich geprägter Luxus gewesen. Ich bin dann allerdings auch nach Peking geflogen und war total überrascht, dass dieser Luxus da 1:1 auch stattfindet. Also das war noch vor der Pandemie und vor den Elektroautos. Sehr viele haben also im Straßenverkehr Masken getragen. Und ich habe vorher noch nie, ich wusste nicht, dass Gucci und LVMH auch Masken verkaufen, haben sie aber getan und ich habe sie in China gesehen und ich hatte zu dem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Bevölkerung zumindest mal in den Großstädten einfach wahnsinnig willig ist, an diesem Kommerz teilzunehmen, an dem Kapitalismus teilzunehmen. Das war eine extrem bullische Stimmung Richtung Aufbruch und es hat sich ja dann auch sehr viel verändert. Das mag in ländlichen Gebieten anders sein. Aber worauf ich meine Frage eigentlich abzielt, der Vergleich zwischen den USA und China ist ja insofern zulässig, als dass für beide Wirtschaften die heimischen Konsumenten auch sehr wichtig sind. Hast du in den letzten Monaten, letzten 2-3 Jahren, in denen die Börsen ja zumindest in China sehr schwach gelaufen sind, hast du da wahrgenommen, wie diese Stimmung auch immer gedrückter wurde, wie vielleicht auch weniger konsumiert wurde, wie es vielleicht vor den großen Stores eben keine Schlangen mehr gab? Und meinst du, dass dieser Stimmungsbarometer auch einer ist, dem man vielleicht in den nächsten Wochen da eine Veränderung feststellen kann? Also erstmal die Frage, hast du gemerkt in den letzten 2 Jahren, dass die Stimmung deutlich schlechter wurde, auch hinsichtlich Konsum, Kommerz, Marken und so weiter?
Ich würde schon sagen, das kann man so sagen. Also das ist kein Pessimismus, was die Chinesen angehäuft haben über die letzten Jahre. Aber ich würde mal in einem Wort würde ich sagen, es ist Zurückhaltung. Wir sehen auch zum Beispiel klassisch sowas wie Reisen. Die Chinesen reisen ohne Ende im eigenen Land, aber nicht mehr für die Preise. Das heißt, wir haben ja dort ein relativ, fast schon deflationäres Umfeld. Und das alles hängt mit dem Immobiliensektor in erster Linie zusammen. Ja, dass die Leute, die hocken auf Geld, Bergen, ja, Rekordmengen, aber sie geben es eben nicht aus. Und das ist schon etwas, was ich beobachtet habe, was auch andere sehen, was ich auch auf keinen Fall in Abrede stellen würde. Die zweite Frage, ich bin ja jetzt für eine Woche in Deutschland, ich fliege morgen wieder zurück nach China. Mal schauen, ob ich dann eine Veränderung jetzt feststelle nach der Woche. Also nee, auch das mit Sicherheit nicht, weil das, was wir jetzt gesehen haben, was den Aktienmarkt treibt, das ist wirklich rein Börse. Und was die Chinesen dann wieder zum Kauf, zum Konsum bewegen sollte, das sind ja zum Beispiel die Anreize über die Hypothekendarlehen, die jetzt gesenkt werden, ja. Und das zeigt sich dann wirklich erst in einigen Monaten und Jahren. Und das ist auch ganz wichtig, weil diese ganzen ökonomischen Sachen, die sind schon weiter wichtig, ja. Ob wir jetzt wirklich einen starken Bullenmarkt kriegen, das hängt davon ab, wie stark sich dann China entwickelt, wie gut auch wieder der Konsum dann anspringt. Und das hat ja mit der Zentralbank jetzt erstmal gar nicht so viel zu tun. Und das werde ich natürlich auch weiter beobachten, finde ich spannend, ob dann auch die Chinesen da wieder mehr Zuversicht in ihre eigene Wirtschaft letztendlich Konsumfreudigkeit fassen.
Wie gehst du denn jetzt gerade vor in deinem Depot, Erik? Also bedeutet, wir haben jetzt gerade schon gehört, auch von Lars, die nächste 25% Bewegung könnte auch mal in Richtung Süden gehen. Hältst du die nächste größere Korrektur, die wahrscheinlich nach so einem wilden Ausbruch durchaus wahrscheinlich ist, dann für mittel- bis langfristig sehr kaufenswert?
Ja, in einem Satz ja. Also ich habe auch angefangen, jetzt schon Gewinne mitzunehmen. Einige Positionen einfach abgesichert mit sehr engen Stops. Also lass mich doch bewusst gerne mal ausstoppen. Meistens aber Teilverkäufe. Ich gehe jetzt nirgends eigentlich komplett raus. Aber klar, in so Phasen, viele institutionelle Investoren, die nehmen schon Gewinne mit. Viele Retail-Investoren springen jetzt wieder rein erst. Ja, wissen wir dann, wo das wahrscheinlich endet. Einfach auch mit dem Hintergrund, dass ich erstmal gerne dann wieder speziell für China ein bisschen Cash aufbaue. Oder einfach nach so einer Rallye auch mit dem größten Rücksetzer rechnen muss, ganz klar. Obwohl ich jetzt bei China keinen starken Trading-Ansatz habe. Aber ja, ich glaube, ich muss dazu sagen, ich habe ein sehr hohes China-Exposure. Schon vor dieser Rallye lag das bei 28%. Könnt euch vorstellen, dass es jetzt ein paar Prozent mehr sind. Insofern ist es einfach auch eine reine Aktivität des der Risikominimierung.
Ich habe ein bisschen Angst vor meiner eigenen Konfidenz, muss ich sagen, weil ich habe es bei mir selbst auf dem Kanal gesehen, ich habe es auf anderen Kanälen gesehen, ich war gestern zu Gast und wann immer ich gesagt habe, ich habe es einfach mal als Schlagwort so reingehauen, ich glaube, dass der Hang Seng in 3 Jahren 50% höher steht. So, nur Skepsis. Also entweder man schaut sich die Videos gar nicht an. Oder darunter steht, das ist natürlich nur ein Ausschnitt aus dem Anlegersentiment, das weiß ich auch, aber ich gehe mal davon aus, dass die Skepsis noch so groß ist. Ja, der, wie es Erik schon gesagt hat, der Retail-Trader ist so schnell dann von der 50%-Bewegung auch nicht zu locken. Und das gibt enorme Chancen. Wahrscheinlich ist es sogar für chinesische Investoren so, dass sie nicht alle jetzt schon auf den Kaufknopf gedrückt haben. Kurzfristig vielleicht Euphorie, aber ja, buy the dip. Das können wir ja auch nicht ständig sagen. Ich bin zu bullish, das macht mir schon wieder Sorgen. Aber das liegt an meinem norddeutschen Gemüt.
Ihr habt jetzt einen falschen Gast eingeladen, um das zu drücken, ja.
Erik, wir nehmen dich noch mal ganz kurz mit rein ins dritte Thema, weil bevor wir dich jetzt wieder sozusagen entlassen. Weil Sebastian möchte eine Aktie nachkaufen. Ich verrate mal sofort, um welche es geht. Das ist die LVMH. Die hat ein großes China-Exposure und die LVMH ist auch ordentlich zurückgekommen. Unter anderem auch, weil die China-Verkäufe zurückgegangen sind. Und jetzt ist halt die Frage für dich, Erik, ist das ein Wert, auf den du auch schaust oder schauen würdest, wenn du einen Anleger vor Augen hast, der sagt, ja, also das mit diesen ganzen ADRs und irgendwie China ist mir alles zu viel politisches Risiko, aber ich will da irgendwie trotzdem so ein bisschen indirekt mit profitieren. Wäre das ein Wert, der für dich spannend ist?
Absolut. Also ich hatte neulich jemanden, der hat mir das Video geschrieben, wieso hast du nur 30% China? Und ich sage, Moment, schau dir mal mein Portfolio an. Ganz viele Werte profitieren ja massiv von China, wie Starbucks, wie Louis Vuitton. Und ja, Louis Vuitton für mich ist eine ganz, ganz spannende Aktie und natürlich auch unter anderem wegen China. Und ich glaube auch, dass dort das Geschäft wieder stärker laufen wird. Man muss auch dazu sagen, ein Teil des Geschäfts wurde quasi verschoben nach Japan dieses Jahr, weil die Chinesen sehr viel nach Japan gereist sind, dort diese Produkte billiger sind, ohnehin schon billiger waren, aber auch durch den schwachen Yen. Das heißt, man konnte das auch ganz gut sehen. Es war jetzt nicht nur, dass China da extrem abgebaut hat, aber auch klar, sie haben dort weniger Luxus gekauft in den letzten Jahren im Vergleich zu den Perioden vorher. Und ich glaube auch, dass sich das wieder stärken wird. Aber ich sehe jetzt dort keinen, ich sag mal, so einen starken Rebound wie jetzt am Aktienmarkt. Weil wie gesagt, das sind Sentimentfaktoren, das ist Konsum. Das kann ich nicht in einer Woche wieder herstellen. Ja? Aber für mich, also die Aktie spannend, Sebastian, und auch aufgrund von China, weil ich sehe es ja trotzdem dort in Asien übrigens generell. Manchmal sieht es dort vor dem Louis Vuitton-Laden aus wie hier vom Kick. Und auch in China wird das wieder. Das ist keine Übertreibung. Und aus meiner Sicht auch deshalb wieder spannend.
Naja, Hauptsache, es sieht nicht innen drin aus wie beim Kick. Erik, schön, dass du da warst. Super spannende Insights. Komm gut zurück nach China. Und Leute, lasst jetzt einfach mal ein bisschen virtuellen Applaus für Erik da in Form von massiven Likes und 5-Sterne-Bewertungen und abonniert den Kanal von Erik China to Invest auf YouTube. Das ist ein Befehl. Und jetzt erstmal alles Gute, Erik. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Freue mich auf die Folge. Werde sie dann im Flieger vielleicht hören.
Bis dann. Guten Flug.
Mach's gut.
Bye-bye.
Ciao.
Und Timo, wir packen natürlich noch den Link von Erik zum Kanal unten in die Shownotes. Wollte ich noch ergänzen.
Unbedingt. Sehr gut. Ja, LVMH. Hat Erik da schon alles zu gesagt oder hast du noch was beizutragen?
Hat er. Also Gütesiegel vom China-Profi. Mehr kann ich ja hier nicht erwarten. Aber LVMH ist momentan natürlich, hat gelitten unter den China-Problemen, muss man sagen. Und Erik hat genau das, was ich eigentlich dann anmerken wollte, noch richtig eingefangen hier. Weil ja, momentan, nur weil du jetzt Stimulusmaßnahmen in China ergreifst als Parteiführung und auch gestützt natürlich durch die Notenbank, heißt noch lange nicht, dass jetzt die Leute losrennen und bei Louis Vuitton wie verrückt einkaufen. Aber die Leute werden tendenziell reicher, wohlhabender, auch auf globaler Ebene. Und dann wollen die auch die Luxusartikel früher oder später wieder von Louis Vuitton haben. Und da muss ich sagen, jetzt, wo die Aktie zurückgekommen ist, ist sie für mich so unter 640 Euro wieder attraktiv. Also ich hatte ja vor 2 Folgen ein gutes Händchen mit meinem China Tech ETF und dachte mir bei LVMH, na, ich warte mal noch ein bisschen, ob da was geht, und wurde dann natürlich überrascht. Auch LVMH hat stark reagiert, ist zeitweise über 700 Euro gegangen pro Aktie. Aber jetzt sehen wir so, wie die Euphorie gerade wieder ein bisschen rausgeht, wie man sich sammelt, wie wahrscheinlich auch die Erkenntnis reinkommt, dass natürlich nicht von heute auf morgen jetzt die Verkäufe hochgehen werden. Aber für mich als langfristigen Investor ist es jetzt unter 640 Euro wirklich spannend, ein paar Anteile wieder nachzulegen, weil die Aktie, ja, wenn man sich mal den Peer Group, also die Vergleichsgruppe anschaut, ist teuer. LVMH ist aber immer teuer. Also es gibt manche Aktien, die sind einfach immer teuer, die kriegst du nie oder selten billig. Jetzt bekommt man sie etwas billiger. Und da sage ich, will ich schon zuschlagen, vor allem du bekommst jetzt auf dem 2025er, 2026er KGV sogar unterm langfristigen 10-jährigen Durchschnitt. Also von daher, ich werde, wenn es sich jetzt dann ergibt, vielleicht nach Ausstrahlen der Folge schon in dieser Woche, LVMH definitiv unter 640 jetzt nachlegen. Wie habt ihr da auch, habt ihr da ein Gütesiegel wie Erik für mich oder habt ihr da eine Gegenmeinung?
Lars?
Ja, der Sebastian, den kenne ich ja nun lang genug, um zu wissen, dass er sowas nicht zu groß macht. Er hat ja auch RMS. Das ist ja nun eindeutig aus der Peer Group und ich gehe mal davon aus, dass das nicht übergewichtet ist bei ihm im Depot. Von daher, ja, ich kann das nachvollziehen und ich finde es insbesondere aufgrund der mittelfristigen Aussichten auch eine interessante Investorenaktie. Keine Frage. Ich glaube, dass zu häufig, weil es auch so Rubriken in Börsenzeitungen gibt, das wäre aus 1.000 oder 10.000 Euro gewesen, dass man zu häufig diese extremen Wachstumsphasen dann in die Zukunft extrapoliert. Also, dass LVMH die nächsten 15 Jahre nochmal das macht, was sie in den letzten 15 Jahren veranstaltet haben, das halte ich für ausgeschlossen, weil schlicht und einfach diese Übernahmestrategie, diese Konsolidierungsstrategie in der Branche, die funktioniert natürlich nicht 2- oder 3-mal. Aber wenn das Ziel ist, ein bisschen Dividende zu bekommen und aus Kombination Dividende, Kursgewinn, eine bessere Rendite zu erzielen als 6 oder 7%. Ja, das ist ja das, was der langfristige Investor in der Regel sucht. Und das kann ich nachvollziehen.
Sorry für die kurze Unterbrechung, Sebastian hier, aber wichtige Meldung für euch, denn wäre unser Podcast bei The Dip eine Aktie, wäre er an einer oberen Widerstandszone angekommen. Das heißt, fast jede Folge schafft es mittlerweile auf Platz 5 der deutschen Wirtschaftspodcasts. Da auch danke an euch im Namen von Timo und Lars, aber wir wollen diesen Widerstand nach oben durchbrechen. Wir wollen auf die 1 und da kann jeder von euch beitragen. Womöglich abonniert den Podcast, teilt ihn mit Leuten, die ihr kennt, und dann helft ihr uns, das Ziel zu erreichen. Danke euch dafür. Over and out.
Ist der CAC 40, also das heißt der französische Leitindex, ist der nicht irgendwie vielleicht noch ein Hemmschuh, weil, also ohne dass der jetzt ja in dem Bärenmarkt ist, aber der könnte zumindest aktuell, also die Gefahr ist noch nicht gebannt, dass der da nachhaltig wieder rauskommt, sozusagen ja, aus diesem.
Die Gewichtung wäre ja andersrum. Also LVMH ist tatsächlich sehr hoch da gewichtet, aber ohne LVMH wäre der Schünde ja noch eine ganze Ecke schlechter da. Und ich glaube, die Frankreich-Umsätze, Sebastian, du weißt es als Anteilseigner wahrscheinlich besser, die liegen 6 oder 7% oder sind es 8%?
Geding. Und nicht nur als Anteilseigner von LVMH. LVMH hat auch einen schönen Aktionärsclub. Also mal danach googeln, gibt es in den, ja, es, ich weiß den Namen nicht mehr, aber kann man sich anmelden. Dann, Website ist glaube ich auf Englisch, Französisch und Englisch, dann kann man einen Nachweis erbringen, dass man LVMH-Aktien hat, also einfach Screenshot vom Kontoauszug. Dann kriegst du in Frankreich in verschiedenen Wein- und Champagnerhäusern Führungen kostenlos. Du hast so eine Art Weinclub, wo du auch Vorzugspreise bekommst. Also da kann man sich ein Beispiel auch nehmen, was man für Aktionäre tun kann. Also das ist einfach so ein schöner Nebeneffekt, der da relativ unbekannt ist, muss ich sagen. Deswegen habe ich ja die Aktie.
Warum erfahre ich das jetzt erst? Weil ansonsten wäre ich ja all in. Ansonsten hätte ich mir die ganze
Diversifikation gewöhnt. Kannst du ja noch. Timo. Am Montag macht die Börse auf und dann kaufst du dir ein paar Aktien. Und dann, ich schicke dir dann den Link in unsere WhatsApp-Gruppe.
Wenn ich das vorher gewusst hätte.
Also früher, als ich noch kein Lind-Aktionär war, habe ich auch nach so Massenveranstaltungen Ausschau gehalten. Aber ich wünsche euch viel Spaß.
Sehr schön, sehr schön.
Ja, Mai, wenn es was zu trinken gibt.
Dann sind wir dabei.
Sind wir dabei.
Da läuft.
Aber man könnte natürlich auch schnelle 20% bei Infineon machen, Lars, oder?
Yes. Als ich das Thema mitgebracht habe, beziehungsweise wir uns Gedanken darüber gemacht haben, worüber wir sprechen, da stand die Infineon-Aktie noch ein bisschen her. Achtung, fetter Disclaimer. Hier geht es nicht um Investitionen, hier geht es nicht um Fundamentaldaten. Hier geht es um eine rein technische Betrachtung einer innerhalb ihrer, den Begriff haben wir ein paar Mal schon verwendet heute, Peer Group auch noch schwachen Aktie. Also die Infineon, obwohl die Halbleiterwerte ja sehr gut gelaufen sind und, kleiner Reminder, ich glaube, dass sie in den nächsten Wochen auch noch besser laufen könnten. Die Infineon ist ein schwacher Kandidat, aber sie ist, und ich schaue jetzt einfach mal drauf, für einen Trader aus meiner Sicht auf einem ganz interessanten Niveau. Und ich muss natürlich den Zeitstempel dazu, beziehungsweise den Preisstempel mitliefern. Also ich schaue jetzt gerade drauf, da handelt sie bei 30,04 €. Und Achtung, jetzt wird's Hardcore. Das ist wie Bungee Jumping und wie heißen diese Leute, die mit den Wingsuits durch die Berge fliegen. Also in etwa so.
Paraglider?
Paraglider fliegen bestenfalls ja nicht gegen oder durch Berge, sondern davor so. Mit dem Aufwand. Die anderen, die sich so runterschmeißen. Ich glaube, die heißen Wingsuits.
Also. Ja, Wingsuits.
Ja.
Red Bull sponsert das immer.
So wie du es aussprichst, klingt es fast noch cooler. Infineon darf nicht abrutschen. Und zwar bestenfalls nicht unter 28 €. Das heißt, wir sind keine 10% davon entfernt. Dann sehe ich ein Kurspotenzial zwischen 34 und 38 €. Das wäre die Oberseite dieser Handelsspanne, in der sie sich schon ein bisschen länger bewegen. Und das wären dann sogar ein klein bisschen mehr als 20%. Ich bin Stand jetzt noch nicht investiert, weil ich ja nie der erste Käufer sein möchte, sondern ich möchte ein bisschen Commitment, dadurch, dass andere dann schon gekauft haben. Sprich, ich möchte eine grüne Tageskerze. Dann kann es sein, dass ich das Ganze umsetze. Ich wollte mal hier ein bisschen Würze mit reinbringen.
Mit oder ohne Hebel? Weil so eine Spekulation, ich habe es mir auch mal charttechnisch angeschaut, schreit ja fast nach dem Einbau von einem moderaten Hebel. Also da geht ja was.
Mit. Bei mir wird der Hebel wahrscheinlich so ein bisschen, sogar ein bisschen höher sein, weil ich natürlich nicht ausschließen kann, die Aktie, das Unternehmen hat es ein paar Mal vorgemacht, dass es mit weniger guten Nachrichten überzeugt hat. Und K.O. klingt, also Totalverlust, klingt erstmal nicht gut. Aber bei einem, Achtung, nicht nachmachen, wenn man keine Erfahrung damit hat, bei einem Derivat, wo ich einen K.O. genau dorthin platziere, wo der Stop sein soll, habe ich natürlich den Vorteil, ich kann exakt die Summe investieren, die ich bereit bin zu verlieren. Und dann ist es völlig egal, ob da dann Hebel 30 oder 100 dran steht oder auch nur 5. Entscheidend ist ja, wie viel habe ich verloren, wenn es schief geht. Und bei so einem Derivat mit K.O. und Stop identisch, kann ich sagen, ich investiere 500 € oder ich trade 500 € und die 500 € sind weg. Selbst wenn es dann eine Kurslücke von 30% zur Unterseite gibt, mein Verlust ist begrenzt auf diese Summe. Und deswegen ist in so einem Fall für mich ein Derivat sogar weniger spekulativ als die Aktie selber. Denn da habe ich nun mal keinen festen Stop.
Und was würde jetzt in dem Falle ein hoher Hebel bei dir bedeuten? 10 oder 7?
Nee, ich suche gar nicht nach dem Hebel aus. Der ist mir völlig egal. Also ich sehe natürlich dann den Hebel. Aber der Hebel wird wahrscheinlich sogar ein bisschen höher sein. Aber wenn ich zum Beispiel ein K.O. hätte bei 27,95 und ich steige irgendwo bei 30 € ein, dann ist natürlich der Hebel relativ hoch. Aber wichtig ist nochmal, ja, das ist nichts, was man mal so nebenbei macht. Totalverlust ist Totalverlust. Und deswegen traue ich mich mal, das hier mit reinzubringen. Aber es ist eben auch so ein Missverständnis, dass ein Totalverlust am Ende des Tages dramatischer ist oder ein Derivat was ganz Schlimmes sein muss. Ich kann mit einem Derivat meinen Einsatz bzw. meinen Verlust ganz genau regulieren, wenn ich mich damit auskenne. Das ist mit einer Spekulation in der Aktie selbst nicht möglich. Wenn die 20% tiefer öffnet, dann kann ich bei meinem Broker, egal bei welchen, einen Stop eingegeben haben. Solange das außerhalb der Handelszeiten, also eine große Kurslücke stattfindet, hilft mir der Stop überhaupt nicht.
Lass uns noch mal ganz kurz über Infineon sprechen. Unabhängig vom Preis oder nicht komplett unabhängig, denn meine Frage zielt eigentlich darauf ab. Du hast jetzt beobachtet, in der Charttechnik gibt es offenbar ein interessantes Setup, ein interessantes Signal. Kommt das jetzt eigentlich nur aufgrund dessen zustande, weil sozusagen da ein paar andere Leute schon vielleicht vorher ein Setup gesehen haben und das schon da ein bisschen früher unterwegs waren als du? Oder gibt es jetzt auch sozusagen fundamentale Nachrichten, die das Ganze unterstützen? Also wäre das jetzt eventuell sogar eine Position, über die man zu Hause auch mal nachdenken könnte als langfristige Beimischung oder vielleicht mittelfristige Beimischung?
Also ich vermische diese Disziplinen auf so kurzfristigen Zeitebenen in der Regel nicht. Das heißt also, ich finde, die fundamentalen Aussichten sind uninteressanter als bei vielen anderen Halbleiterwerten. Und mir ist es ja wurscht, dass es ein deutsches Unternehmen ist. Es ist einfach schlechter aufgestellt als andere. Jörg, das ist ja, da ist Patriotismus fehl am Platz. Es gibt eine aufsteigende Tendenz, wir haben eine leicht aufsteigende Linie, wir haben ich wollte es eigentlich nicht machen, damit es nicht zu theoretisch klingt, wir haben einen Kurs, der sich momentan an der 21-Tage-Linie fällt und das ist auch noch bezogen auf die letzte Bewegung in etwa das 61,8er Retracement und solche Hop- oder Top-Situationen mag ich manchmal, die gehen auch häufig genug schief, aber wenn es funktioniert, dann habe ich eben kurz mal für 30 Sekunden Grinsen im Gesicht, mehr ist es auch nicht dann. Es sei denn, wenn ihr hier fundamental eine Story seht, why not? Das eine schließt das andere nicht unbedingt aus.
Nee, nicht eigentlich. Weil
ja, ich auch nicht. Aber ich springe dir trotzdem bei, Timo. Ich habe mir schon gedacht, dass bei so einer Diskussion irgendjemand noch wieder mit Fundamentaldaten anfängt. Deswegen habe ich mal ein paar Sachen notiert. Bei einer Infineon, also ich finde die Infineon, sage ich auch mal klar raus, ich habe sie nicht und ich will sie nicht. Für einen kurzfristigen Trade, wie Lars sagt, ist die bestimmt perfekt, aber es gibt spannendere Werte. Aber die Infineon, wenn man mal die 10 Jahre anschaut, und KGV ist ja so eine beliebte Kennziffer, auch wenn ich immer wieder betone, nicht die einzige, auf die man achten sollte. Aber Infineon so über die letzten 10 Jahre KGV von gut 29. Für 24 aktuell erwartet ein KGV von 20 und dann in den nächsten Jahren auch abfallend in Richtung 17 oder 18. Also die Aktie kriegt man derzeit deutlich günstiger als früher. Und auch die Dividendenrendite, die meandert so langsam auch wieder in Richtung ihres 10-jährigen Durchschnitts. Also man kann da schon was, wenn man sagt, man geht daher und guckt sich fundamental an, bestimmt was konstruieren und sagen, ja, finde ich spannend. Aber ganz ehrlich, es gibt in diesem Segment andere Werte mit besseren Aussichten und interessanterem Wachstum. Also da mal ergänzt.
Ich denke, bei Infineon ist das Autogeschäft halt so super groß und links und rechts gibt es überall nur Negativmeldungen, Stellantis Gewinnwarnung oder Umsatzprognosen werden eingedampft und so weiter. Über VW haben wir ja schon sehr häufig diskutiert und über die anderen deutschen Autowerte auch. Und ja, insofern wollte ich einfach nur erfragen, ob es da aus eurer Sicht irgendwie noch etwas gibt, was ihr da fundamental als Story mit reinbringen könntet. Aber okay, lass uns doch einfach mal zur nächsten Aktie übergehen. Die habe ich mitgebracht. Ich wette, da seid ihr auch eher negativ eingestellt, würde ich mal tippen. Ist die Nike. Ich weiß, ihr beide seid für so Sporthersteller,
Sportartikel.
So Sportartikelhersteller, Sportaktien seid ihr eigentlich relativ negativ eingestellt. Das weiß ich. Irgendwie hängt viel zu sehr am Zeitgeist. Ist irgendwer in, ist irgendwer out. Das kann sich sehr schnell ändern und so weiter. Und trotzdem habe ich die Nike gekauft. Und wenn das okay ist für euch, dann würde ich jetzt erstmal reinstarten mit
gerne.
So ein bisschen, also Pro und Cons. Also ich fange mal mit den Cons an für die Nike. Also klar, die Konkurrenz verschärft sich. In den USA ist, wie heißen die? Hoka heißen die, glaube ich.
Hoka, ja.
Und genau, On. Die sind irre angesagt. On ist ein neuer Wettbewerber. Über die Aktie haben wir auch schon gesprochen. Diese Roger Federer-Aktie irgendwie, die auch super, super stark gelaufen ist. Sehr stark wächst. Und Nike hat halt einen strategischen Fehler gemacht in den letzten Jahren. Sie haben zu stark auf das Direct-to-Consumer-Geschäft gesetzt. Also das bedeutet, den Zwischenhändler ausschalten, um die Leute auf die eigene Plattform zu bringen und dort dann die Nike-Produkte zu verticken. Also sehr salopp jetzt und sehr vereinfacht ausgedrückt. Das hat erst ganz solide funktioniert, aber da lässt das Wachstum brutal nach. Und ja, in der Zwischenzeit lag das Geschäft im Einzelhandel brach und da konnten sich also die ganzen anderen neuen Player dann dort einnisten und zwar mit Erfolg. Ich glaube aber, Und deswegen habe ich gekauft, dass diese Probleme sehr gut managebar sind. Also bedeutet, Adidas hat es ja vorgemacht. Die haben nämlich genau denselben Move gemacht, hier Direct to Consumer. Und das hat nicht funktioniert, aber sie sind dann sehr stark in den Einzelhandel irgendwie auch zurückgekommen. Und ich glaube, dass das bei Nike auch möglich sein wird, mittelfristig. Und dann gibt es daneben noch eine etwas, was noch nicht so breit wahrgenommen wird, glaube ich, in der Öffentlichkeit, wo ich natürlich auch nicht so hundertprozentig sicher bin, ob das so kommt. Aber in den USA ist das so, dass Tennis eine viel größere Bedeutung in den nächsten Jahren einnehmen wird als heute. Das liegt nicht daran, weil die gerade so viele Topspieler haben. Tatsächlich sind, ich glaube, maximal einer ist gerade in den Top Ten. Aber Tennis wurde irgendwie als derjenige Sport identifiziert, der wirklich sozusagen am besten ist, um die Gesundheit hochzuhalten. Und wir wissen ja alle, dass die Amerikaner ja zum Teil aufgrund Ernährung, Bewegungsmangel und so weiter teilweise nicht so richtig gut aufgestellt sind. Also ich sag mal zumindest die untere Mittelschicht und so weiter. Und deswegen wird die Regierung dort Programme auflegen, dass Tennis auch für einkommensschwächere Segmente der Gesellschaft zugänglicher werden wird. Und ganz ernsthaft, wer wird da der große Profiteur sein? Also ich sehe das nicht, dass das On oder Adidas sein wird. Also ich glaube, das wird etwas, wo Nike sein wird. Also meine These besteht ganz simpel aus zwei Komponenten. A, die Probleme sind sehr gut managebar. B, wenn das tatsächlich kommt, dass in den USA staatlich gefördert so ein neuer Tennisboom entstehen sollte, dann ist Nike einer der Top-Profiteure. Und deswegen macht mir das jetzt auch keine Angst, dass die im laufenden Jahr nochmal ihre Umsatzprognose auch kassiert haben, was die Aktie dann, ich glaube, auf Tagesbasis irgendwie um 5% oder so runtergedrückt hat. Ich habe bei 72 €, aber schon vor einigen Wochen eingekauft. Und ich werde dazu nochmal ein eigenes Video auf meinem Kanal machen, aber ich glaube, das sind hier meine zwei größeren Argumente.
Ich kann noch ergänzen, ich meine, du, Nike-Aktionäre, haben jetzt einen neuen CEO. Bringt natürlich Fantasie rein. Und wir hatten ja in einer früheren Folge mal über Bill Ackman gesprochen, der ja auch bei Nike jetzt mittlerweile als aktivistischer Investor drin ist, wo ich mir die Frage gestellt habe, ist das jetzt schon eins seiner ersten Maßnahmen, den CEO durch Druck rauszuwerfen, genau, weil der alte CEO ist unbeliebt, also er hat ja auch Mitarbeiter gekürzt oder Stellen gekürzt und er hat genau das, was du beschrieben hast, den Partnern dann die guten Artikel teilweise entzogen, weil er es selber vertreiben wollte. Also da kommt jetzt ein Neuanfang und da finde ich spannend, dass da Bill Ackman wahrscheinlich im Hintergrund Nike trimmt und wir hatten ja in einer der letzten Folgen darüber gesprochen und überlegt, was er bei Nike sieht und ich hatte gesagt, naja, er kauft sich erstmal ein, guckt an, welchen Druck er machen kann, was er verändern kann und dann hat uns jemand auch, danke für die Zuschrift, gesagt, einer unserer Zuhörer, dass er denkt, Nike ist natürlich dahin interessant, dass sie erstmal Probleme haben. Das heißt, sie haben ein Kostenproblem, sie haben aktuell im Absatz ein Problem, verschiedene Dinge. Das ist interessant für einen aktivistischen Investor. Und genau in dem Moment aber, und das ist ja eigentlich auch die These von dir, Timo, wo ein Artikel wieder einen Hype erfährt von Nike, dann hast du natürlich eine Riesenmarge und dann wird es wieder zu einer Gewinnmaschine, weil du natürlich so einen Sportartikel für wenige Dollar herstellst. Also das ist auch die These, wo natürlich ein aktivistischer Investor erstmal die Bude aufräumen kann, dann wartet, dass wieder ein Hype entsteht und dann wird da natürlich richtig Geld verdient in diesem Unternehmen. Also das mal als Ergänzung zu dir, aber wie du gesagt hast, ich bin da jetzt nicht investiert. Das ist mir zu zyklisch, dieses Geschäft. Taktisch könnte ich es mir überlegen, finde ich es aber momentan auch nicht spannend, weil da habe ich jetzt andere Sachen, wo ich investiert bin. Aber ja, kann man machen. Ich würde sagen, verglichen mit meiner Meinung zu früher, hat sich die Stimmung bei mir gegenüber Nike und die Einstellung auf jeden Fall verbessert, aufgrund der Änderungen, die da gerade vor sich gehen.
Ja, ich würde zur Tennis-These vielleicht noch sagen, mal ganz kurz, ein kleines bisschen Kontra. Richtig gut hat es in dem Fall On gemacht, finde ich, weil sie sich Ben Shelton geholt haben. Das ist der Newcomer in den USA und der ist vor allen Dingen von der Zielgruppe auch super spannend. Weil er eben natürlich,
nie
Sebastian
gehört.
Weiß ja nicht mehr, wer die ersten drei sind. Wie soll er die Nummer 18 kennen?
Ja, genau.
Aber anyway, ja, Ben Shelton ist ein relativ
Toni Kroos ist ein ganz guter Spieler, Sebastian.
Im Tennis, oder? Den kenne ich. Der war neulich bei Lanz und Brecht.
So. Genau. Schade. Und On hat auch noch Swiatek, die Nummer 1 der Damen. Aber anyway, das ist auch wahnsinnig schwer zu prognostizieren. Also der Taylor Fritz wird wahrscheinlich nicht das Role Model einer ganzen Generation sein.
Der ist bei Boss.
Der ist,
ich bin gut informiert in dem Fall.
Der ist bei Boss, genau.
TFO ist Nike.
Ja, okay. Ist auch old. Ist, also old Economy. Tiafoe spielt keine 5 Jahre mehr Tennis. Aber spielt keine Rolle. Er wird auch nicht niemals, ich schwöre dir, Tiafoe wird niemals 23. in den Top 10 spielen. Ja.
Also bei Shelton gebe ich dir recht. Der wird sehr, sehr stark. Und das ist auch so ein Spieler, das ist ein Typ und der wird sehr gut ankommen, aber ganz ernsthaft, am Ende des Tages sind das Alcaraz und Sinner. Und die beiden sind Nike. Und Swiatek, ja, ich finde eine fantastische Spielerin, aber sie ist einfach zu blass und kein Typ. Und deswegen ist eigentlich nur Shelton auf der Tennisseite für On irgendwie spannend. Ja,
das war gar kein Widerspruch, nur es gibt keine ausländischen Role Models im amerikanischen Tennis. Also ein Tiger Woods oder ein Jordan konnten nur diese Models oder diese Role Models werden, weil sie auch Amerikaner sind.
Ja, und Roger Federer war auch lange Nike.
Ja, sehr, ja, das stimmt. War ja auch sehr, sehr erfolgreich. Ich sage ja nur, darauf die Aktienstory aufzubauen, ist ein Punkt, Fair Point, lassen oder sagen wir mal Deuce.
Advantage Bautzos, würde ich sagen. Advantage,
ja, Bautzos. Okay, gebe ich dir. Am Ende des Tages muss man das Spiel trotzdem erst machen und ich weiß, wie du zitterst, wenn du selber auf der Vorteilsseite stehst.
Ich hau dir dann Ast rein.
Du bist der Zverev, da konntest du die Doublette. Nee. So, jetzt nehmen wir Sebastian mal kurz wieder mit rein.
Ja.
Ich habe mit unserem gemeinsamen Kollegen habe ich gerade Tennis gespielt und Timo, jederzeit, jeden Tag, weißt ja.
Also, wer das By the Dip Tennis-Duell sehen will, Erichsen Bautzos, mit Sebastian Hell auf dem Schiedsrichterstuhl.
Moderiert von mir.
Wir bringen dir vorher noch die Regeln bei und dann läuft das schon.
Das wird wie Raab und Promi-Boxen, so ähnlich.
Größer.
Größer noch, okay. Größer. Let's see. Aber ich mache noch eine positive Note, weil, wenn wir schon bei Charttechnik sind, es gibt einige Signale, die ich als Investorensignale bezeichnen würde. Und da sehe ich eins bei Nike, wenn die Aktie ich nehme mal die runden 90 US-Dollar, nehmt lieber 91 US-Dollar und davon sind wir gar nicht so weit entfernt. Wenn die Aktie darüber ansteigt, ist es für mich ein wirklich großes Kaufsignal. Und dann drücke ich dir wahrscheinlich, vielleicht sogar als Mitinvestierter, alle Daumen, dass deine Story aufgeht.
Okay.
Also ich drücke dir auch jetzt die Daumen, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht schon gleich mit der psychologischen Kriegsführung beginnen. Ich drücke dir jetzt schon die Daumen, aber dann beide. So.
Okay. Und wie gesagt, Einladung steht, Lars. Sollten wir sowieso mal machen. Also einfach nur locker ein paar Bälle schlagen und dann halten wir noch zufällig. Zufällig werde ich da jemanden engagieren, der da noch eine Kamera.
Okay, machen
wir. Also, ich würde sagen, also ich wollte das eigentlich jetzt gerade nutzen, irgendwie auch um so einen Upsell zu machen. Also quasi abonniert, liken, kommentieren, Schubidu, aber irgendwie. Oh.
Machen die Leute doch eh.
Das stimmt. Es sei denn, du sagst jetzt, man muss unbedingt raus aus dem Indien-ETF. Dann wird wieder die abonniert wahrscheinlich.
Nee, wer Lust hat, schaut sich mal, das ist für mich so ein bisschen, fast noch ein bisschen aussagekräftiger als die Indien-ETFs. Man kann sich ja MSCI India und so weiter, kann man sich alles anschauen. Aber schaut euch mal, wenn ihr Lust habt, jetzt eine Reliance Industries an. Großes indisches Konglomerat, läuft so ähnlich wie der MSCI India, ist sogar ein bisschen besser gelaufen. Und wir sehen, dass der indische Aktienmarkt in den letzten Tagen zur Schwäche neigt, sogar zu relativ viel Schwäche. Und das hat meines Erachtens mit China zu tun. Wir haben hier vor Monaten mehrfach drüber gesprochen und ihr konntet es auch immer wieder in den Kommentaren sehen überall. Ja, Indien ist das neue China. Und jetzt, wo China aber selber möglicherweise das neue China ist, sowohl die chinesischen als auch die ausländischen Investoren haben ja in China, in Indien relativ hoch bewertet gekauft. Und wenn davon jetzt nur ein kleiner Teil in diesem Moment sagt, okay, vielleicht möchten wir doch wieder auch ein bisschen China-Exposure haben, dann geht das vielleicht auch zulasten von Indien. Und nochmal, Indien ist nie richtig günstig gewesen, war zuletzt aber jetzt wirklich ein sehr teurer Markt. Darauf haben wir auch hier hingewiesen und genau deswegen habe ich es jetzt nochmal mitgebracht. hier ist eine gewisse Korrelation zu erkennen. Und das muss man einfach wissen, wenn man investiert ist, dass man wenn man direkt in Emerging Markets reingeht, dass man wirklich über die Zusammenstellung nachdenkt. Und deswegen würde ich mich mal von euch interessieren. Sebastian, ich glaube, du hast konkret jetzt kein MSCI India gekauft, sondern gesagt, es ist ein interessanter Markt, aber du deckst ihn über deinen Emerging Markets ETF mit ab.
Genau. Ich habe noch ergänzend zu dir 4 Zahlen, weil du von der Bewertung gesprochen hast. Also wenn man mal einen MSCI India Index, den Index einfach anschaut, ist ein KGV aktuell von 26,6 und ein Preis-Buch-Verhältnis von 4,2. Gucken wir mal rüber zu China, was, wie Lars richtig gesagt hat, das neue China wahrscheinlich werden wird. Dann haben wir hier ein KGV von 13,3, also genau die Hälfte. Und ein Preis-Buch-Verhältnis von 1,5, also ein Drittel davon. Also da sieht man schon, wie billig China ist. Und da kann ich auch nur das unterstreichen, was Erik gesagt hat. Wenn die Maßnahmen jetzt durch das Whatever It Takes der Notenbank, also wenn das der Markt glaubt und sagt, okay, das ist jetzt genug, die stehen voll dahinter, dann werden die Investoren in China, denke ich, die Bude einrennen, weil einfach China-Aktien so unglaublich billig sind. Und das wird natürlich auch Kapital aus Indien abziehen. Aber ich bin jetzt nicht extra in Indien investiert, weil Indien, wir hatten schon mal in einer früheren Folge, India never gets cheap. Es ist immer teuer. Indische Aktien sind einfach immer teuer. Die habe ich jetzt nicht als extra Gewichtung irgendwie im Depot gebraucht, sondern ich bilde das über den MSCI Emerging Markets Index beziehungsweise einen ETF darauf ab, der sich ja dann auch wieder selbst reinigt langfristig, weil China ist jetzt deutlich eingedampft worden von mal 40% Anteil. Indien, Taiwan sind deutlich nach oben gekommen. Wenn sich da wieder was verschiebt, dann verschiebt sich's halt. Das ist mir wurscht als langfristiger Investor. Taktisch gesehen muss ich sagen, habe ich einen Fokus voll auf China, hatte ich hier ein paar Mal gesagt. Wenn Indien allerdings eine Korrektur daraus erfahren sollte, weil Kapital rausgeht, dann ist auch Indien für mich taktisch mal interessant. Aber man wird Indien höchstwahrscheinlich niemals irgendwie so billig bekommen wie China, weil allein wenn man auch mal, wir hatten eine Siemens gerade besprochen, wenn du mal Siemens anschaust, die Bewertung in Deutschland und die Gesellschaft in Indien, zu welchen krassen KGVs die dort gehandelt wird, also auch Indien hat einfach so einen unglaublichen Fantasieaufschlag, der teilweise auch berechtigt ist, weil wenn ihr mal schaut, bei JP Morgan, ja, ich habe hier eine Studie vor mir, die sehen halt auch in den nächsten Jahren bei Indien auch das höchste reale Wachstum, also auch von allen Schwellenländern, auch ein ganzes Stück höher über China. Und deswegen hast du in Indien halt hohe Bewertungen, weil diese Wachstumsfantasie da noch am größten ist. Deswegen, beim Rücksetzer finde ich Indien spannend. Momentan würde ich da genau erstmal abwarten, was sich so tut. Und langfristig reinigt sich so ein breiter ETF von alleine.
Lars, darf ich dich nochmal zum Preis fragen? Also bei dem MSCI India, ist das, was da jetzt in den letzten 3-4 Monaten passiert ist, könnte man das schon als eine sowas wie eine Top-Bildung identifizieren? Oder ist das nur so eine Zwischenkonsolidierung?
Nee, also der Aufwärtstrend ist schon noch stabil. Und die Top-Bildung, ich habe jetzt ehrlicherweise die Reliance Industries vor mir. Und die haben schon 15% korrigiert. Das kann auch ein bisschen, ich glaube jetzt nicht, dass die indische Wachstumsstory vorbei ist. Man muss sich einfach nur darüber im Klaren sein, dass diese Korrelation besteht. Und man muss sich vor allen Dingen auch darüber im Klaren sein, es war so gefühlt, wenn ich in Indien investiere, kann ich nicht viel verkehrt machen. Und wir dürfen auch nicht von der politischen Seite aus das Ganze unbeobachtet lassen. In den letzten 3 Monaten, ich sage nicht, dass das zu Kursverlusten geführt hat, das ist jetzt nur eine Feststellung meinerseits, in den letzten 3 Monaten nach der Neuwahl hat sich der Moody ja getroffen mit Wladimir Putin, mit Xi Jinping und mit Joe Biden. Das sind jetzt nur Fotos gewesen. Oder vielleicht sagt er auch, ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit mich Joe verstanden hat, aber das waren sehr selbstbewusste und klare Auftritte, dass wir hier nicht in einer großen Allianz mit den USA uns befinden. Wir sind Freunde und Handelspartner gerne. Aber mindestens gleichberechtigt, wenn nicht mehr, sieht Indien auch als China als extrem wichtigen Handelspartner und kauft ja auch durch gewisse Ereignisse, die wir alle erlebt haben, ein bisschen günstiger, gerne und mit vollen Händen russisches Gas und Öl. Also von daher, das ist schon auch, was wir hier, ich will es nicht zu groß machen, aber was wir hier betrachten, ist schon auch eine Achse, die sich verschiebt. Und von daher ist Indien vielleicht auch ganz gut aufgestellt langfristig, weil sie eben gar keine Handelspartner ausschließen, sondern da sehr, sehr nüchtern vorgehen. Wenn man so will, sagen sie halt India first. Und das ist oft ja für Investoren nicht die allerverkehrteste Herangehensweise.
Ja, vielleicht ist Indien die neue Schweiz sozusagen, weil sie sich in diesem BRICS-Block dann möglicherweise als die...
Neutralität durch und durch.
Wir machen
interessante These.
Indien ist die neue Schweiz. Ja, ich meine jetzt nur handelstechnisch.
Ja, ja. Also,
wir machen mit dem Westen Geschäfte, wir machen mit BRICS Plus Geschäfte.
Ja, führ es nicht noch weiter aus, ansonsten verlieren wir gleich. Das hören die Schweizer nicht gern, wenn man sagt, sie handeln eigentlich mit allen. War aber tatsächlich so.
Ja, ach, ich glaube, dafür kriege ich jetzt kein Einreiseverbot in der Schweiz.
Nein, nein, nein.
Die mögen uns da auch. Die mögen uns da weiterhin.
Hundertprozentig. Ja.
Solange du noch deine Lindt-Aktien hältst.
Aktien? Aktie.
Okay.
Muss ich fairerweise sagen.
Nur eine. Ja, ja.
Ist nur eine.
Wo steht denn die eigentlich gerade? Irgendwo bei 300.000, 400.000?
Nein. Die? Ach nein? Was, das ist... das ist ganz überschaubar. Ich glaube 117.000 oder so. Habe ich für die Kinder und Enkelkinder gekauft. Und es gibt immer Schokolade zur Hauptversammlung.
Der berühmte Lindt-Koffer ist es, wenn ich es richtig weiß.
Den ich übrigens, wer diese Insider, ich denke, wir haben viele Lindt-Aktionäre dabei, aber den verschicken sie nur in die Schweiz. Ich muss also über unseren lieben Kollegen Armin Brack mir dieses Ding immer schicken lassen, weil sie es nicht ins Ausland schicken. Also es ist ein bisschen, oder sie schicken es vielleicht auch nur nicht nach Deutschland, das kann natürlich auch
sein. Oder du holst es dir ab. Du kannst ja nach Zürich gehen, immer wenn die Versammlungen sind, dann rennen alle mit dem Koffer rum. Könntest du es ja abholen.
Ich laufe über den Flughafen mit einem Koffer in Zürich. Hallo?
Voller Pralinen.
Und
Schokolade.
Ach so.
Vielleicht brauchst du einfach vielleicht eine zweite Versandadresse. Vielleicht schicken sie es nach Indien. Vielleicht kannst du es dir dort dann abholen.
War ich noch nie, muss ich aber hin.
BioNTech. Der neue KI-Champion, das ist unsere Hörerfrage. Von wem kommt sie eigentlich?
Christian, sehr gute Hörerfrage, denn
lieben Gruß.
BioNTech ist wahrscheinlich auch eine der bekanntesten Aktien hier in Deutschland, natürlich auch durch die Corona-Impfstoffe bekannt geworden, auch groß geworden. Und ich war nie BioNTech-Aktionär und ich lese, wenn ich mal auf Bloomberg irgendwie ein Artikel kommt, dann lese ich mal kurz drüber, aber ich war jetzt nie an BioNTech interessiert und fand die Hörerfrage aber so spannend, weil die Frage war, ob BioNTech so ein neuer KI-Champion werden könnte. Und denke ich mir, was macht jetzt da KI? Und dann habe ich mir da mal ein bisschen eingegraben und BioNTech hat vor einiger Zeit sich mal beteiligt an einem Unternehmen, das heißt InstaDeep, also ein KI-Unternehmen, was sie jetzt komplett gerade übernehmen. Und InstaDeep ist also spezialisiert auf künstliche Intelligenz, Anwendungen im Gesundheitsbereich. Also da will gerade BioNTech die Krebsforschung massiv vorantreiben, weil man ja sagt, 2030 will man da auch eine Art Pionierstatus haben und Vorreiter sein in der Krebsforschung und verschiedene Impfstoffe, Medikamente und so weiter haben. Das will man mit KI jetzt massiv beschleunigen. Und spannend ist aber auch, dass InstaDeep wohl die Freiheit hat, dass sie in anderen Bereichen, also im Finanzbereich, in Logistik ebenfalls mit KI forschen und da Anwendungen anbieten dürfen. Und da muss ich sagen, okay, also diese ganze KI-Story im Gesundheitsbereich scheint wohl bei BioNTech wirklich möglich sein zu spielen, aber wenn man das mal alles durchliest, also das ist meine Warte, ich bin jetzt nicht investiert und wir hatten schon mal früher über Biotech-Aktien und Verschiedenes gesprochen, einschätzen kann das wahrscheinlich seriös so gut wie niemand, weil diese ganzen Zyklen, diese Tests, da kann viel schief gehen. Das klingt jetzt alles gut, gerade Krebs ist ja ein Riesengeschäft. KI da zu verbinden, um da die Forschung zu beschleunigen, klingt noch viel besser. Ob das alles am Ende dann so rauskommt, das kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen, aber die Story klingt spannend, ist aber in meinen Augen auch etwas, was hochriskant ist, weil wenn es nicht aufgeht, dann ist natürlich auch schnell die Fantasie wieder raus aus der Aktie. Also ich habe es mal als Hörerfrage mitgebracht. Ich kann das jetzt nicht seriös einschätzen, was da rauskommt, aber die Story werde ich definitiv beobachten, investieren aber nicht, weil ich es eben nicht nachprüfen kann und es nicht verstehe wie bei den meisten Biotech-Sachen. Habt ihr da eine Einschätzung?
Also der Versprecher von Timo am Anfang war meines Erachtens der richtige. Habe ich hier als Thema ja auch schon mal mitgebracht. Biotech ist der neue KI-Star. Wann der Hype kommt, kann ich nicht sagen, aber solche Meldungen im Hintergrund ist genau das, was es mich glauben lässt. Das machen allerdings die anderen auch. All diejenigen, die das Kapital dafür haben, die sehen natürlich dieses Potenzial. Das ist jetzt nicht nur begrenzt auf BioNTech. Und ansonsten kann ich nur sagen, die Daten waren sehr zuversichtlich. Es wurden ja neue im Rahmen einer Studie Ergebnisse vorgestellt. Die Analysten haben reihenweise, wie das so ist, wenn dann der Kurs 30% steigt, dann nimmt man eben die Kursziele auch hoch. Das muss irgendwie passen. So im Schnitt, glaube ich, zwischen 130 und 150 Dollar angepasst. Aber als Einzelaktie ist das einfach schwierig. Börse ist ein Biest. Börse schaut auf die nächsten 3, 6, vielleicht auf die nächsten 12 Monate. Und BioNTech selbst spricht von 2028 zuversichtliche Ergebnisse und. Vielleicht geht das auch alles schneller. Nur solche Kursbewegungen, wie sie jetzt stattgefunden haben, die werden dann oft auch wieder abverkauft, weil viele Investoren eben nicht sagen, naja, 2028 ist ja gar kein Problem, sondern die möchten vorher was sehen. Und das liefern allzu häufig Biotech-Aktien dann eben nicht.
Ja, ich kann das überhaupt nicht beurteilen, ob künstliche Intelligenz, also meines Erachtens nach kann man jetzt absehen, dass künstliche Intelligenz ein großer Effizienztreiber sein wird. Also ich glaube, in bestimmten Branchen, auch in der Industrie, ist das höchstwahrscheinlich so. Also das leuchtet mir total ein. Im Bereich Biotech kann ich das überhaupt nicht beurteilen, ob dort halt, das ist schon klar, dass künstliche Intelligenz solche wissenschaftlichen Paper, die sehr kompliziert sind, wahrscheinlich sehr schnell zusammenfassen kann, die wichtigsten Key Facts rausbekommt. Aber ob eine künstliche Intelligenz sozusagen in so einem Forschungsprozess, wo es ja gilt, neues Terrain zu erschließen, dort auch riesige Beiträge leisten kann, ja, das kann ich halt einfach nicht valide beurteilen. Also ich denke, Lars, du bist da relativ optimistisch. Ich kann es halt nicht beurteilen. Insofern wäre jetzt der Ansatz, in Biotech reinzugehen, mit der Story, ja, das sind riesige KI-Gewinner, also wäre jetzt nicht mein Ansatz, obwohl ich insgesamt mich mit Biotech ein bisschen schwer tue, einfach mit dem Verständnis. Und ja, also ich halte das auch insgesamt für sehr, sehr interessant. Würde es dann wahrscheinlich auch über einen ETF machen, falls es mal für mich in Frage käme. Aktuell ist das nicht der Fall. Und ja, so ist es halt. Also ja, Circle of Competence in dem Fall auch. Ne?
Aber wenn, dann im breiten Ansatz, finde ich auch. Also es gibt einzelne Aktien, da kann man, das ist wie ein Lotterielos. BioNTech mag ein bisschen mehr sein als ein Lotterielos, weil sie zumindest mal aufgrund des Erfolgs mit dem Corona Präparat oder den Corona-Umsätzen, die ist die Kasse gefüllt. Sie können das selber weitestgehend stemmen. Sie selber glauben auch, dass es 4 bis 6 Milliarden kosten könnte. Die haben sie. Aber für mich ist das so ein Einzelaktieninvestment in der Größenordnung dann auch schwierig. Ja? Ist ein bisschen hopp oder top und dann bin ich lieber ein bisschen breiter drin. Ich weiß nicht, von wo dann dieser meines Erachtens eintretende, aber wir sprechen hier über 1 bis 3 Jahre, von welcher Seite aus dieser Hype dann beginnt, kann ich nicht beurteilen. Und mRNA, so viel drüber gehört, ist aber eben auch ein Ansatz, der fast 20 Jahre alt ist. Wenn der Durchbruch kommt, ja, dann wird die Aktie wahrscheinlich deutlich höher stehen. Aber ja, von Wenn-Dann-Bedingungen gibt es eine ganze Menge an der Börse.
Das stimmt. Und Timo, du hast es eigentlich perfekt gesagt. Wenn man diese Fantasie spielen will, würde ich auch über einen ETF gehen, weil dann kannst du wenigstens dein Risiko streuen und musst dir halt nicht, es ist wahrscheinlich fast unmöglich, jetzt zu sagen, welche Aktien am Ende abgehen. Und wenn du da einen Korb gekauft hast, hast du dein Risiko besser gestreut, als wenn du am Ende aufs falsche Pferd gesetzt hast. Also das, ich glaube, das können viele sich, also selbst die Analysten kann keiner absehen, was im Biotech da dann abgehen wird. Also
wie bei unserem Podcast. Wenn der Durchbruch erst kommt, dann geht es aber richtig
ab. Dann gehen wir steil.
Dann gehen wir richtig steil. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wir wissen das wirklich sehr, sehr zu schätzen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gut gefallen. Falls ja, dann lasst uns das gerne wissen mit Kommentaren oder auch mit Sternebewertungen. Das wäre super. Und hey, wir hören und sehen uns in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin alles Gute. Macht's gut. Tschüss.
Bis dann.
Ciao.